Margret Stamm. Education to go.
Education to go mit Margret Stamm und mit mir, Dominik Diller. Der Podcast für Eltern, für Lehrerinnen, für Bildungsinteressierte ganz allgemein und auch alle anderen schlauen Menschen dürfen zuhören, Margret. Episode 10, das ist die erste im neuen Jahr 2025. Wie hast du die podcastfreie Zeit verbracht oder genutzt?
Also, ich habe diese podcastfreie Zeit genutzt, um anderes, was liegen geblieben ist, aufzuarbeiten. Aber ich habe vor allem auch diese podcastfreie Zeit dazu benutzt, zum Überlegen, welches eben die neuen Themen sein könnten, die die Menschen sehr interessieren. Und dann habe ich so eine Liste zusammengestellt, die wir jetzt in den nächsten Monaten zusammen abarbeiten.
Genau. Werden. Zu cool für die Schule heißt die neue Episode, es geht ums Schulschwänzen. Gibt es ein Recht aufs Schulschwänzen? Ich kann auch noch kurz sagen, ich war mit meinen Kindern natürlich in den Sportferien. Also sie hatten Sportferien, wir waren in den Skiferien. Jetzt ist es wieder losgegangen. Und ich habe meine Kids gefragt, gibt es ein Recht aufs Schulschwänzen? Was denkst du, was haben sie geantwortet?
Also wenn ich jetzt dich kenne, würde ich sagen, die haben gesagt, nein, man muss zur Schule gehen.
Es ist so ein bisschen ein Graubereich. Meine Tochter, die hat gesagt, wir dürfen auch mal eine Pause nehmen, weil es manchmal schlicht zu viel wird. Auch bei der Arbeit braucht es manchmal oder gibt es ein Recht auf Auszeit. Das hat sie gesagt. Und sie hat unterschieden zwischen den Fächern. Bei BG, bildnerisches Gestalten, oder beim Kochen, da gehen viele nach Hause.
Aha, doch. Das ist eine sehr gute Antwort deiner Tochter, weil sich zeigt, sie spricht heute über Schulschwänzen. Und als wir unsere Studie gemacht haben, vor 10 Jahren, haben es alle verheimlicht. Und sie sagt jetzt, man darf auch einmal eine Auszeit nehmen, da darf man fehlen und dort nicht. Und früher haben alle gesagt, nein, ich schwänze doch nicht die Schule, aber sie haben dann trotzdem eben die Schule geschwänzt.
Das gab es ja schon immer.
Also es ist nicht ganz so, dass wir sagen können, dass das Schulschwänzen zugenommen hat, weil unsere Studie ist eine repräsentative Studie in der deutschen Schweiz und wir haben mal einfach festgestellt, wie verbreitet das Schulschwänzen ist. Und heute hat man oder haben viele Schulen, hat man generell den Eindruck, dass Schulschwänzen habe zugenommen. Aber meine These wäre die, dass ich denke, heute sprechen eben alle vier viel ehrlicher über das Schulschwänzen, so wie deine Tochter. Und früher war das eben wurde das verheimlicht und heute ist es eher gang und gäbe geworden. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, empirisch, wir können das zu wenig aussagen. Es gibt zwar PISA-Studien, die zeigen, dass das etwas zugenommen hat, aber diese PISA-Fragen sind sehr, sehr, sehr einfach. Und da kann man das nicht ableiten.
Du hast jetzt das früher angesprochen. Man kann es ja auch so ein bisschen als Kavaliersdelikt betrachten. Haben wir alle auch gemacht ab und zu. Weshalb sollte man das trotzdem nicht tun?
Weil wir heute, gerade auch durch unsere Studie, durch die Erkenntnisse, die heute Schulpsychologinnen, Schulpsychologen, Lehrerinnen und Lehrer machen, weil wir sehen, dass dieses Schulschwänzen eben eine viel bedeutsamere Wichtigkeit hat oder eine große Wichtigkeit hat, weil wir haben nach dieser Schulschwänzer-Studie haben wir noch eine Studie gemacht zu den Dropouts, zu den Schülerinnen und Schülern, die während der obligatorischen Schule ausgestiegen sind. Und dort hat sich als größter Risikomarker eindeutig gezeigt, dass das Schulschwänzen, das massive Schulschwänzen sehr gehäuft zu einem Schulabbruch führt. Und das ist heute eine wichtige Erkenntnis.
Da möchte ich nachher gleich drauf kommen. Das Dropout, das wäre dann das völlige Ausklinken aus der Schule. Genau. Schauen wir kurz auf die Zahlen aus einer PISA-Studie. 33% machen es regelmäßig, 8% sind eben diese massiven Schulschwänzer. Aber es heißt ja auch, 60% machen es nicht oder sie machen es wenig. Das ist doch auch eine positive Meldung. Weshalb denkst du trotzdem, reicht das nicht?
ich denke, dass das, man kann ja das Glas immer als halb voll oder als halb leer anschauen. Und in unserer Studie haben etwa 2/3 gesagt, sie würden fast nicht oder nicht schwänzen. Und heute, wenn wir die Zahlen heute anschauen, was die Kinder und die Jugendlichen sagen, dann sind sie eben viel ehrlicher. Und deshalb denke ich, dass wir diesem Schulschwänzen, auch wenn es nur, wie du sagst, ein Kavaliersdelikt ist, dass wir genau darauf schauen müssen, wann Schülerinnen und Schüler der Schule fernbleiben und dass das nicht einfach ein Problem einer erziehungsinkompetenten Familie ist.
Ich möchte diese 30% anschauen, die immer häufiger der Schule fernbleiben. Häufigste Gründe sind da Schulverdruss, also sie haben einfach keinen Bock. Anschiss, sie gehen nicht gerne, weil sie dort eben lernen müssen. Da ist es eigentlich ganz einfach. Lernen ist anstrengend. Weshalb, denkst du, hat sich das verändert, dass man eher sagt, ja, es ist mir einfach zu viel, ich mag nicht.
Also zuerst möchte ich diese Daten noch etwas ergänzen oder differenzieren. In unserer Studie haben wir ja diese sogenannten massiven Schulschwänzer untersucht. Und da gibt es nicht, überhaupt nicht nur diejenigen, für die das Lernen zu schwierig ist und dass sie deshalb null Bock haben, zu Hause bleiben, sondern, und das ist in der Schweiz überhaupt nicht verbreitet, gibt es eben auch die Unterforderten. Wir haben 1/3 dieser massiven Schulschwänzenden, die aus Unterforderung schwänzen, die manchmal massiv 2 Wochen wegbleiben vom Unterricht, aber die, denen es trotzdem gelingt, durchschnittliche bis gute Noten zu haben. Es ist also nicht nur, das Schwänzen ist nicht nur ein Aspekt der Überforderten, der schwierigen Schülerinnen und Schüler, sondern auch derjenigen, die eben eigentlich in der Schule nicht genügend herausgefordert werden.
Aber du sagst jetzt, die Unterforderten, die klinken sich dann später wieder ein, nachdem sie vielleicht 2 Wochen Mühe haben und einfach nicht gehen wollen. Aber die Überforderten, die möchte ich noch kurz anschauen. Ja. Eben ein völliges Ausklinken aus dem Schulbetrieb, das ist natürlich dann hochriskant bei Teenagern für die spätere Bildungs- und Berufslaufbahn.
Genau. Das ist wirklich ein Problem und deshalb habe ich vorhin unsere Dropout-Studie angefügt, die dann eben gezeigt hat, dass dieses Ausklinken, dieses massive Ausklinken von der Schule häufig zum Schulaustritt, zum Abbruch führt. Aber was wir heute, unsere Studie ist 10 Jahre alt und seit dieser Studie gibt es keine neuen repräsentativen Studien, eben außer diesen paar Fragen der PISA-Studie, außer der Stadt Zürich, die solche Untersuchungen macht. Aber wir stellen fest, wenn wir die Bildungslandschaft anschauen, die Medienberichte, dass sich dieses Schulschwänzen massiv verändert hat, dass heute Schülerinnen und Schüler zugeben, dass sie zu Hause bleiben, dass sie das nicht mehr verheimlichen. Und was sehr auffällt, ist, dass sie psychische Probleme als Hauptgrund nennen, dass sie sagen, beispielsweise in einer Fallstudie hat eine junge Frau gesagt, ich habe sowieso eine schwache Psyche, ich habe Depressionen und ich muss so viel lernen für die Schule. Meine Eltern wollen gute Noten und deshalb erlauben sie mir auch, von der Schule fernzubleiben. Und deshalb eben bleibe ich dann häufig zu Hause und muss dann eben in dieser Zeit den Stoff nachholen. Das heißt, das Schulschwänzen hat heute eine eindeutig auch psychische Komponente bekommen.
Das sind jetzt gleich mehrere Punkte, die ich nachher noch im Detail anschauen möchte, zusammen mit dir. Du hast jetzt gesagt, sie tun das nicht heimlich, sondern sie machen es eigentlich publik. Sie berichten auch darüber, auf Social Media, auf TikTok, auf Instagram. Das war zu unserer Zeit natürlich noch anders. Also Leistungsdruck und Social Media, eine toxische Kombination. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, aber noch etwas, das ich ganz besonders finde, ist, dass heutige Jugendliche, also ich würde jetzt sagen, die Generation Alpha ist nicht mehr ganz die Generation Z, sondern jetzt die neue Generation Alpha, die klagen auch die Schule an. Offiziell sagen sie, ihr stellt zu hohe Ansprüche, ich leide darunter und deshalb kann ich nicht zur Schule gehen. Also es ist eine ganz schwierige Situation, weil eben früher hat man es verheimlicht, man hat das System.
Aber man hat natürlich den Lehrer früher auch blöd gefunden.
Aber man hat das nicht öffentlich gesagt,
oder? Man hat es natürlich mit den Freunden besprochen, zu Hause vielleicht gesagt, aber jetzt öffentlich auf Social Media zum Beispiel.
Ja, auf Social Media klagt man das Schulsystem an. Und ich würde sagen, das hat auch viel mit Corona zu tun, mit der Pandemie. Seit der Pandemie ist die Schulpflicht, es gibt ja eine Schulpflicht in der Schweiz und das Schulschwänzen ist eigentlich verboten. Aber seit Corona
hat sich das ein bisschen aufgeweicht.
Die Schulpräsenz konnte nicht mehr so stattfinden wie bisher. Und da haben eben auch Eltern eine andere Einstellung dazu bekommen und die Jugendlichen sowieso. Und was du vorhin noch gesagt hast, ganz am Anfang, es gibt eine sehr interessante Entwicklung jetzt international, die eben vielleicht sogar federführend ist für die Jugendlichen. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Null-Bock-Tage. Man kann bei LinkedIn, man kann bei Google, man kann bei diversen internationalen Unternehmen, können Erwachsene ein paar Null-Bock-Tage einziehen, ohne dass sie sich rechtfertigen müssen, warum sie keinen Bock auf die, auf das Unternehmen, auf die Arbeit haben. Und das sind natürlich enorme Leitideen, würde ich sagen. Stell dir mal vor, du hast Mühe, als Jugendlicher hast du Mühe, in die Schule zu gehen und du hast eine Mama, die vielleicht bei Google arbeitet und die sagt, ich ziehe jetzt einen Nullbock-Tag ein.
Höre ich zum ersten Mal. Gibt es ja bei uns nicht, dort wo ich angestellt bin,
nein,
in einem kleinen Pensum.
Aber es gibt es bei diesen internationalen Firmen und ich denke, das kommt vielleicht auch hier zu Lande. Ich will nur zeigen, wenn Mama oder Papa keinen Bock auf Arbeit hat und zu Hause bleibt und die müssen dann die Tochter oder den Sohn zur Schule schicken.
Mhm. Es gibt die Joker-Tage bei uns, aber das ist
aber das sind
nur
wenige,
ganz wenige.
Ja, genau.
Okay, ich möchte noch auf diesen Social-Media-Druck genauer eingehen. Es gibt diesen sogenannten Nachahmungseffekt. Man hört das oft, psychische Erkrankungen, dass sich Peergroups gegenseitig, ja, ich sag mal, fast schon aufschaukeln. Ich möchte das natürlich jetzt nicht zynisch sagen. Ich weiß, wie schlimm Depressionen sind, aber du hast vorhin eine junge Frau angesprochen, die sagt, ich bin depressiv. Es ist ja auch nicht jeder Liebeskummer oder jedes Tief auch gleich eine Depression.
Das ist selbstverständlich so. Aber wenn du jetzt Social Media ansprichst, dann zeigt sich, dass dort eben gerade das Schulschwänzen teilweise als Modell deklariert wird und dass gerade auf TikTok wird.
Dass es cool ist, so wie unsere Sendung, unser Podcast heute auch heißt. Zu cool für die Schule.
Zu cool für die Schule, dass es cool ist, wenn man die Schule schwänzt und dass eben auf TikTok sich, und das will ich jetzt überhaupt nicht wertend formulieren, ich hoffe, das gelingt mir, dass auf TikTok auch InfluencerInnen sind, die sich als Spezialisten oder Spezialistinnen bezeichnen, zum Beispiel, was eine Depression sei oder weshalb es sich geziemt, nicht zur Schule zu gehen. Und Jugendliche zählen heute eher auf solche Spezialistinnen auf TikTok als auf einen Kinderarzt.
Also wir konstatieren, Schulschwänzen und TikTok, das wirkt ansteckend, das kann man, glaube ich, so sagen. Ob es jetzt wirklich chillig ist, in der Schule zu fehlen, das ist sehr abhängig vom einzelnen Kind. Jetzt haben wir in vergangenen Folgen auch immer darüber gesprochen, wir bieten hier nicht immer Ratschläge und Lösungen und Tipps für die Eltern. Das können wir nicht. Trotzdem, was kann denn Schule, Familie, Bildungspolitik tun, damit Schulschwänzen nicht zu einem fundamentalen Problem wird?
Das ist eine sehr gute Frage und ich beantworte die ziemlich einfach. Unsere Studie hat gezeigt und viele internationalen Studien auch, dass es erstens die Beziehung ist, die man zur Lehrerin, zum Lehrer hat, das Wohlbefinden in der Schule ob es viel Mobbing gibt oder wenig, und dass Lehrerinnen und Lehrer vor allem eben sehr schnell reagieren, wenn jemand fehlt, und sie die Schülerin, den Schüler ansprechen und sagen, warum bist du nicht gekommen? Du bist mir wichtig. Ich will, dass du zur Schule kommst. Also dieses direkte Ansprechen und das Zeigen, dass ich als Lehrerin zum Schüler, zur Schülerin eine Beziehung haben will. Das ist das Erste.
Und Sie müssen sich sofort bei den Eltern melden, sobald das
auffällig
wird. Genau,
und das ist natürlich, das sagen wir jetzt in unserem Podcast einfach so. Aber für viele Lehrpersonen ist das natürlich sehr schwierig, wenn sie sich bei Eltern melden müssen, von denen sie wissen, dass die sowieso sich nicht interessieren oder sehr schwierig sind. Und ganz ehrlich, aber das sagen Lehrpersonen häufig hinter vorgehaltener Hand, ist es manchmal auch so, dass sie gar nicht unglücklich sind, wenn ein schwieriger Schüler oder eine schwierige Schülerin manchmal fehlt. Also das muss man auch sehen, dass es für Lehrpersonen auch eine Entlastung sein kann, wenn so jemand nicht da ist. Aber noch etwas will ich sagen. Das Zweite, ich habe das Erste erwähnt, die Beziehung, der Beziehungsaufbau oder die direkte Ansprache des Jugendlichen, der Jugendlichen. Das Zweite ist, dass Schulen ein ganz klares Absenzensystem haben. Dass Schulleitungen dafür besorgt sind, dass alle Lehrpersonen dieses Absenzensystem nutzen und dass sie alle am gleichen Strick ziehen. Und man sieht, wenn das eine pädagogische Leitidee ist, dass das dann schon relativ viel bringt. Aber wenn ein Lehrer, eine Lehrerin das anwendet, die andere nicht, du als Vater weißt du ja sehr gut, die Jugendlichen sind sehr, sehr Seismographen, die wissen genau, bei welchem Lehrer kann ich wie durchschlüpfen, beim anderen geht es nicht. Und diese beiden Aspekte sind einmal grundlegend für die Prävention.
Und Absenzen sind Chefsache. Das kann man nicht einfach irgendwie so ein bisschen an eine Klassenassistentin oder so delegieren. Genau, das muss wirklich vom Rektorat auch.
Genau, auch wenn das, ich verstehe das sehr gut, auch wenn das zum Teil schwierig ist, dass man das immer gerade feststellen muss und dann reagieren muss und man hätte tausend andere Dinge zu tun. Aber ich sage immer, und das ist vielleicht wirklich ein Satz, den ich unterstreichen möchte, der Schulabsentismus, das Schwänzen ist die negativste Form von Partizipation. Und unsere Schulen wollen immer, dass Partizipation groß geschrieben wird. Man macht sehr viel für Partizipation und deshalb muss man eben Schulschwänzen auch ernst nehmen.
Allerdings, du hast es auch angetönt, eben die Lehrer sind zum Teil dermaßen gefordert, ich würde jetzt nicht sagen überfordert, dass man auch sehen muss, oft kann es die Schule allein auch nicht meistern, gerade bei psychisch bedingten Absentismus, da braucht es auch Hilfe von fachlicher Seite, von psychologischer Seite. Schulpsychologinnen, Psychologen sind gefordert.
Genau. Das ist, wie ich das zu Beginn gesagt habe, das ist die neue Herausforderung, die sich ziemlich stark seit der Pandemie zeigt, dass eben psychische Gründe heute für das Schwänzen oder das in der Schule nicht erscheinen, verantwortlich sind. Und etwas ist interessant, in allen internationalen Studien, auch in unserer repräsentativen Studien, hatte sich gezeigt, dass die Buben mehr schwänzen als die Mädchen. Und heute, wenn man den Berichten, den Untersuchungen, den kleinen Untersuchungen, die es gibt, glaubt, und das glaube ich sehr, sind Mädchen zu den neuen schulabsenten Jugendlichen geworden, weil sie viel häufiger als Buben aus psychischen Gründen schwänzen. Und das ist eine neue Herausforderung für Schulleitungen, für Lehrkräfte, weil diese Jugendlichen ja nicht einfach schwänzen, weil sie jetzt verdeckt ein Kavaliersdelikt begehen wollen, sondern weil sie zum Teil nicht in der Lage sind, aus psychischen Gründen in die Schule zu gehen.
Okay, deutlich mehr Mädchen bleiben seit Corona aus psychischen Gründen der Schule fern. Jetzt haben wir einen ganz, ganz großen Teil bis jetzt gar nicht besprochen und das ist die Familie. Wir haben jetzt über die Kinder, über die Schule gesprochen. Ich möchte das jetzt vertieft machen mit dir. Schulabsentismus hat natürlich grundsätzlich sehr, sehr viel mit der Familie zu tun. Was sind die Hauptprobleme? Sind die Eltern denn heute zu nachgiebig? Du hast vorhin gesagt, okay, die Eltern erlauben das dann auch. Sie haben ja selbst diese No-Bock, oder wie hast du gesagt?
Null-Bock-Tage,
genau.
Arbeit.
Oder sind sie zu uninteressiert?
Also es gibt wahrscheinlich alles in dieser Richtung. Ich möchte aber, bevor ich auf diese Familie eingehe, möchte ich vorausschicken, dass es in der Forschung zwei Perspektiven gibt. Die erste Perspektive ist die individuelle. Das heißt, die setzt auf das Kind und auf die Familie. Und das ist die traditionelle Perspektive, dass man immer sagt, es ist eine inkompetente Familie, die nicht in der Lage ist, das Kind zur Schule zu schicken oder so zu erziehen, dass es in die Schule geht. Die andere Perspektive, und über die müssten wir dann nachher vielleicht auch noch kurz diskutieren, das ist die kontextuelle Perspektive. Das heißt, die Schule, die hat eben auch die Aufgabe, eine Haltekraft zu entwickeln. Das heißt, es gibt Schulen, denen es besser gelingt, die SchülerInnen in der Schule zu halten und an sich zu binden. Und diese beiden Perspektiven sind sehr zentral. Und heute, wenn wir jetzt sprechen über die Familien und über die Jugendlichen, ist eindeutig, wird die Problematik heute sehr bei den Kindern gesehen und bei der Familie gesehen. Und es ist eindeutig ein Fokus, der von der Schule weglenkt und auf die Familie fokussiert. Das mag zutreffen, denke ich. Aber es ist auch problematisch, weil man dann alles psychologisiert und alle Problematik nur bei der Familie sieht und die Schule entlastet.
Okay, also die Schule ist mitschuldig.
Die Schule ist mitschuldig, aber bei diesen psychischen Problemen ist es so, dass...
Die Gesellschaft ist mitschuldig.
Ja, und auch die... Ich möchte nicht sagen, die Familie ist mitschuldig, aber es ist so, dass heute bei den Familien eindeutig ein großer Wille da ist, den Bedürfnissen des Kindes zu entsprechen. Und die Eltern versuchen das Beste. Und wenn ein Kind jetzt psychische Probleme hat oder die kundtut, haben die Eltern häufig sofort große Ängste. Und in den Fallstudien, die es gibt, liest man dann, dass die Eltern ganze Nächte durchgeweint hätten mit ihrem Kind, das nicht mehr in die Schule will. Das heißt, die Eltern stellen sich dann auf das Kind ein. Das ist ja eigentlich schön, dass sie mit dem Kind leiden, aber für das Kind gibt das keinen Halt.
Also das ist diese sogenannte Symbiose quasi von Eltern und Kind, haben wir auch schon in einer vergangenen Folge gesprochen, wenn die Nähe eigentlich zu groß wird. Sprechen wir über diesen Absentismus mit Unterstützung der Eltern. Ich habe ja vorhin die Frage gestellt, sind sie zu nahe oder sind sie eben zu uninteressiert? Wir sprechen nachher auch noch über diejenigen, die gar nicht partizipieren. Aber zuerst Absentismus mit Unterstützung der Eltern. Sind die Elternhäuser denn wirklich lascher geworden? Sitzen die Unterschriften der Eltern wirklich lockerer als zu meiner Zeit oder zu deiner Zeit?
Also zu unserer Zeit war es ja noch gar nicht so, dass die Eltern einfach unterschrieben haben. Zu meiner Zeit hat man sogar einen auf den Hintern gekriegt, wenn ausgekommen ist, dass man 5 Stunden oder 4 Stunden nicht in der Schule war. Heute ist das ganz anders. Aber Eltern versuchen heute, also ich glaube, viele Eltern möchten gerne das Beste fürs Kind. Aber sie wissen nicht, wie sie das machen sollen. Und vor allem können viele Kinder ihr Kind nicht leiden sehen. Und leiden ist ja manchmal auch so etwas wie eine kleine Show. Dass Kinder so tun, als ob sie jetzt Untergangsstimmung hätten, aber das eigentlich nicht der Fall ist. Und für Eltern ist es oft schwierig, das zu unterscheiden, ob das Kind jetzt so tut und ein wenig auf die Tränendrüsen drückt oder ob es wirklich psychische Probleme hat. Und Eltern haben dann häufig, wissen dann häufig nicht, wie vorgehen. Und was ich vorhin etwas problematisiert habe, ist, dass wenn Eltern sich so ins Kind versetzen, dass sie gleich viel wie es leiden und dass sie gleich viel weinen wie das Kind, dann hat das Kind keine Stütze mehr. Und das ist eine etwas unglückliche Konstellation.
Kleiner Disclaimer, also jetzt möchte ich wirklich auf unsere Episode Die kleinen Könige hinweisen. Es war, glaube ich, die dritte, da haben wir intensiv besprochen. Ja. Ich würde jetzt das, wenn wir das auf diese heutige Episode transformieren, du möchtest lieber zu Hause bleiben, dann bleibst du halt zu Hause. Ja. Und wir müssen einfach wieder daran erinnern, Eltern haben die Pflicht, ihr Kind zu formen und das tun sie, indem sie ihnen auch einmal etwas nicht erlauben. Genau. Also ich habe als Vater die Pflicht, meinem Kind eben auch mal Grenzen zu setzen, auch wenn es dann leidet.
Genau, aber eben, du bist jetzt wahrscheinlich schon ein fortschrittlicher Vater von etwas größeren Kindern, so schätze ich dich ein, als fortschrittlichen Vater. Aber es gibt auch Eltern, die sagen, wieso, vor allem, wenn die bedürfnisorientierte Erziehung überwiegt, dass Eltern auch sagen, wieso muss ich mein Kind dem System der Schule hingeben? Dieses System der Schule mit der Schulpflicht, 7:30 bis 12:00, 16:45 bis 16:55 das ist unmenschlich und Eltern bekommen dann die Überzeugung, dass eben das System der Schule unmenschlich sei und deshalb beginnen sie dann eben auch die Kinder, und dafür gibt es einen speziellen Ausdruck, die Kinder zurückzuhalten. Das ist nämlich auch eine Form von Absentismus, dass die Eltern, dass die Kinder nicht schwänzen, verdeckt oder offiziell, dass die Kinder nicht die Schule verweigern, aus psychischen oder aus welchen Gründen, sondern dass die Eltern sagen, wieso muss mein Kind so regelmäßig zur Schule gehen, und dann sagen sie häufig, es profitiert ja gar nicht in der Schule. Es wird gemobbt, es lernt wenig und so weiter. Und das ist schon, ich würde das wieder mit der Corona-Pandemie in Beziehung setzen, dass dort halt diese Schulpräsenz wirklich aufgeweicht
worden ist. Das war eine Zäsur, definitiv. Ja. Wenn du sagst, die Eltern wollen dann gar nicht mehr, dass das Kind geht, das führt dann im schlimmsten Fall zum Homeschooling.
Dass die Kinder einfach nicht mehr zur Schule gehen. Und es gibt viele, die dann mehrere Wochen nicht zur Schule gehen. Und man sucht nach einer Lösung. Manchmal gibt es, und ich habe schon gehört von Schulleitungen, die sagen, sie setzen sich teilweise enorm ein für solche Kinder. Und die sagen, es ist mir ein Anliegen, dass diese Schülerin oder dieser Schüler nur pro Woche 3 Stunden kommt. Und wenn das wenigstens 3 Stunden sind, dann haben wir nicht eine volle Absenz. Also die Schulleitungen versuchen sehr oft sehr viel, aber es ist sehr schwierig, gegen diesen negativen Trend anzukämpfen, wenn die Eltern selber dem Schulsystem nicht mehr glauben. Und was klar ist, was sich heute zeigt, ist, dass dann manche Eltern eben auch überlegen oder es dann auch wahr machen, dass sie das Kind in eine Privatschule schicken, in der offenbar das Kind besser aufgehoben ist und eben nicht in ein starres System hineingedrückt wird.
Du hast mir im Vorfeld zu dieser Episode gesagt, je aktiver die Eltern am Schulalltag der Kinder teilnehmen, desto weniger wird die Schule geschwänzt. Das ist so eigentlich so ein Grundsatz. Aber aus meiner Erfahrung, mein Sohn ist 16, ich möchte ihn eigentlich selbstständig sein Gymnasium durchziehen lassen. Macht er auch. Beißt sich das denn nicht ein bisschen? Eltern, die ihre Kinder bis ins Teenageralter eben begleiten. Es gibt ja sogar die Tendenz, ich habe schon gehört, dass es gibt Eltern, die ihre Kinder an die Uni begleiten, dann nach der Matur.
Ich glaube, das haben wir auch schon besprochen in einem Podcast. Und ich finde das auch sehr zentral, weil heute überwiegt ja auch beim sogenannten Schwänzen oder bei diesen psychischen Bedingungen überwiegt auch, dass Kinder Panikattacken entwickeln und dass sie, ich weiß von einem Fall, von einem Buben, der eine Zahnspange bekommen hat und der immer Außenseiter war. Und dann hatte er diese Zahnspange und hatte plötzlich Panik, in die Schule zu gehen, weil er Angst hatte, dass er gemobbt wird. Und er ist immer am Morgen mit dem Velo Richtung Schule gefahren und ist dann aber wieder zurückgekehrt, weil er das nicht hat verwirklichen können. Und ich denke, das ist eben auch eine Problematik, dass diese all das, was heute in der Schule passiert, mit diesem Mobbing, auch auf Social Media passiert, dass das für viele Kinder dann ein Problem wird und dass Kinder eben heute in der Tendenz, und ich sage nicht, dass das einfach so ist, sondern eine Tendenz, dass Kinder nicht mehr als psychisch widerstandsfähig gelten, sondern dass man sie als vulnerabel, als verletzlich anschaut und dass Eltern den Eindruck haben, sie müssten sich immer vor das Kind stellen. Und deshalb wahrscheinlich auch die Bereitschaft, ein Schulschwänzen oder ein Nichterscheinen in der Schule eben auch zu unterstützen, weil sie Sorgen um die Befindlichkeit des Kindes haben.
Es gibt ja auch diese Selbstläufer, die selbstorganisierten Schüler, die halt dann auch mal fehlen, weil sie ja sowieso genügend Pluspunkte haben, vielleicht kurz vor den Ferien auch eine Absenz wollen. Ich sage jetzt mal, im Falle meines Sohnes, ich weiß manchmal gar nicht, was er macht. Ich will es auch gar nicht wissen, weil es ja funktioniert.
Also das würde ich jetzt als einen wunderbaren Beschrieb einer Erziehung nennen, die autonome Kinder hervorbringen will. Und dass man das Kind machen lässt, dass man nicht immer alles von ihm weiß, dass man Vertrauen hat in es, das ist das Zentrale. Aber heute ist es eben so, dass wir in einer, unsere Gesellschaft ist sicherheits- und risikobestimmt, würde ich sagen. Und die Eltern haben häufig große Ängste um ihre Kinder, dass sie scheitern. Und deshalb ist auch die Symbiose, die du vorhin angesprochen hast, die Symbiose der Eltern mit den Kindern, es sind häufig Mütter, das will ich aber nicht wertend sagen, sondern die Mütter, die haben eben die große Aufgabe, dass sie meistens mehr mit den Kindern Zeit verbringen, dass sie sich mit den Kindern wie verbünden und dass sie alles tun für diese Kinder, sich überall vor sie hinstellen, im guten Glauben, dass das den Kindern hilft. Aber dadurch werden eben die Kinder unselbstständig, sie werden ängstlich, sie übernehmen die Ängste der Eltern, das ist in der Forschung sehr nachgewiesen. Und deshalb können die Kinder auch nicht mit eigenen Problemen umgehen, weil die Probleme ihnen immer abgenommen werden.
Jetzt haben wir sehr intensiv über diejenige Familienstruktur gesprochen, eben die große Partizipation am Wohlergehen der Kindheit. Dann gibt es aber noch die anderen und die schauen wir jetzt auch noch an. Bei 3/4 der chronisch absenten Kinder sind die Eltern selbst psychisch angeschlagen und haben gar keine Kapazität, sich um die Abwesenheit der Kinder zu kümmern.
Also wir haben keine solchen Ergebnisse, aber es gibt vor allem einzelne kleine Studien in der Schweiz, die das feststellen, dass sehr viele der schulabsenten Kinder Eltern hätten, die selber psychisch krank seien oder die Risikosituationen hätten in der Familie und so weiter. Ich denke, das ist wirklich ein Problem, aber genau vor diesem Hintergrund, die Schule spielt eben auch eine Rolle und die Schule hat eine Haltekraft. Und gerade für solche Kinder, die zu Hause sehr unsichere Verhältnisse haben, wäre es wichtig, dass sie in der Schule zumindest dort eine Stabilität erleben, dass sie Haltekraft erleben, dass jemand ihnen sagt, du musst kommen, ich will, dass du kommst, du bist mir wichtig, dass solche Kinder auch stabilisiert werden könnten in der Schule. Wenn aber die Schule diese Haltekraft nicht leisten kann, auch teilweise, weil sie einfach zu viele andere Probleme hat, das verstehe ich. Aber wenn diese Schule das nicht leisten kann, sind eben solche Kinder doppelt gefährdet, dass sie dann der Schule
fernbleiben. Also die Schule muss eigentlich auch einspringen, wenn eben zu Hause Armut, Arbeitslosigkeit oder häufiger Wohnortswechsel oder Streit unter den Eltern herrscht. Da
genau.
muss die Schule
und einspringen. Und wenn wir von der Schule sprechen, meinen wir jetzt nicht, wir dürfen überhaupt nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer nennen, sondern es sind ja auch die anderen Systeme, die die Schule begleiten, also Sozialarbeitende, dann alle die Fachleute, die der Schule helfen. Wir können nicht nur auf die Lehrerinnen und Lehrer setzen, weil es ist für sie sehr schwierig, wenn sie auch noch diese Funktion übernehmen müssen. Aber was ich sehr wichtig finde, ist, dass eine Schule auch die Haltekraft in den pädagogischen Leitideen verankert und dies auch den Eltern mitteilt und etwas dafür tut.
Es sind unterdessen auch mehrere Kantone aktiv geworden. Obwalden, mein Heimatkanton, bietet Lehrer Weiterbildung zum Thema Absentismus an. Solothurn hat eine Sensibilisierungskampagne gemacht. Wie können denn aus deiner Sicht die Behörden und die Eltern sonst noch schnell und richtig reagieren? Also wir haben jetzt gehört, also einfach wegschauen, das geht nicht. Abwarten auch nicht. Es kommt meistens ja dann nicht plötzlich von alleine besser. Aussitzen geht nicht.
Nein. Also ich finde es wunderbar, dass diese, sind viele Kantone, die jetzt aktiv werden, die das Problem erkennen, aber umgesetzt werden muss es dann in der Schule selbst. Und ich komme nochmals auf das zurück, was ich schon gesagt habe. Es sind eigentlich, also wenn wir jetzt die Prävention anschauen, es sind zwei Dinge, die zentral sind. Das erste ist, dass Lehrpersonen zu den SchülerInnen eine Beziehung aufbauen. Also dass sie den Kindern zeigen, dass sie ihnen etwas wert sind und dass sie sehr wohl feststellen, dass der Bub oder das Mädchen fehlt. Weil viele LehrerInnen meinen oft, ah, jetzt heute ist er nicht da, ich warte mal ab. Aber man muss sehr schnell reagieren und den Kindern das sogleich zeigen. Und das Zweite ist, dass eine Schule am gleichen Strick zieht. Dass man nicht irgendwo einen Zickzackweg vollziehen kann, wenn man merkt, ja, der Lehrer ist nur Aushilfe oder
klares Absenzenkonzept.
Genau, klares Absenzenkonzept und eben manchmal unangenehm, aber sehr schnell mit den Eltern in Kontakt treten. Mhm. Und möglichst an einem Elternabend zu Beginn des Schuljahres diese Haltekraft diskutieren mit den Eltern und ihnen auch sagen, warum es der Schule wichtig ist, dass sie die SchülerInnen im Klassenzimmer haben will.
Ich nehme mit, aussitzen, das Geld geht nicht. Also eben, das Problem wird sogar bagatellisiert, wenn man einfach ein bisschen denkt, ja gut, jetzt ist sie halt nicht da oder jetzt ist sie halt nicht da. Ich schaue mal weg, ich warte mal ab, ich ignoriere das mal.
Genau.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Margrit, so cool für die Schule. Es gibt kein Recht auf Schulschwänzen?
Nein, das gibt es nicht, aber die Jugendlichen interpretieren das häufig so heute. Aber es gibt es nicht. Und das ist eine Herausforderung für unser Bildungssystem.
Hast du noch Buchtipps zum Thema?
Habe ich. Es gibt ein Dossier auf unserer Webseite, zu cool für die Schule heißt es.
Margritstamm.ch.
Genau. Und dort, das kann man gratis herunterladen. Und der zweite Buchtipp ist etwas älter, aber immer noch aktuell, und der heißt «Die Psychologie des Schulschwänzens» und ist bei Haupt erschienen.
Den werde ich auch noch in die Shownotes hinterlegen. Gut. In der nächsten Episode geht es um Smartphone-Kindheiten. Margrit, wie hoch ist deine Bildschirmzeit?
Also ich bin manchmal sehr perplex. Manchmal ist sie 2 Stunden pro Tag, das ist im Durchschnitt wahrscheinlich wenig, aber wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ja, etwa 40 Minuten. Aber wenn ich das dann aufdrösle, sehe ich, dass ich eben häufig Recherchen gemacht habe auf dem Handy oder dass ich zum Beispiel einen YouTube-Vortrag angeschaut habe. Also ich finde, Nur die Bildschirmzeit auf dem Handy, die kann noch nicht darauf hindeuten, ob man jetzt süchtig ist oder nicht süchtig ist.
Ich habe vorhin kurz geschaut, 1 Stunde 59 bei mir, eindeutig zu hoch. Du sagst 40 Minuten, wir schauen es dann an in der nächsten Episode. Gut. Erscheint Mitte April. Bis dahin empfehle ich alle bisherigen Folgen, abonniert unseren Podcast, erzählt euren Freundinnen, euren Bekannten davon, denn es ist der einzige und der beste Bildungspodcast der Schweiz. Danke dir, Margrit.
Ich danke dir.
Ich bin wieder ein bisschen gescheiter. Mein Name ist Dominik Diller. Wir hören uns.
Merci vielmals. Besten Dank.
Margrit Stamm. Education to go.